Würde man eine Zeitreise durch die Geschichte und durch die Historie unserer Welt machen und würde sich mal die ganzen Schlagzeilen der ganzen, wenn sie damals vorhanden waren, Nachrichten und Zeitungen und allen Medien mal genauer anschauen, so würde man eine Tatsache feststellen. Ein Thema würde jedes Jahrzehnt, jedes Jahrhundert und jedes Jahrtausend in den Schlagzeilen immer wieder dominieren. Und es ist das Thema Krieg und Konflikte. Ja, seit Tag 1 des Sündenfalls gehört dieses Thema leider zu unserer Weltgeschichte dazu. Und wir könnten sogar so weit gehen und sagen, Krieg ist sogar eigentlich schon Teil der DNA des Menschen. Denn seit jeher gab es immer wieder Konflikte im größeren oder im kleineren Ausmaß. Länder bekriegen sich, weil eigene Interessen verteidigt werden müssen, weil Egoismus, Stolz, Gier und Habsucht die Menschen dazu treibt, in einem ja unversöhnten Zustand miteinander zu leben. Und auch auf den kleineren Ebenen unseres Alltags können wir leider immer wieder feststellen, dass der Frieden zu den Mitmenschen häufig nicht da ist. In der Ehe, in Familien, in Freundschaften sehen wir, dass häufig genau das fehlt, was wir eigentlich brauchen. Es ist Krieg da und wir brauchen eigentlich Versöhnung. Und weil der Mensch eigentlich dazu absolut unfähig ist, diese Versöhnung herzustellen und Versöhnung von sich aus, selbst mit den Mitmenschen und schon gar nicht mit Gott zu schaffen, hat Gott uns ein gesamtes Buch gegeben und das ist die Bibel. Und eigentlich von Cover zu Cover der Bibel geht es um nichts anderes als um dieses Versöhnungsangebot Gottes an uns Menschen. Und das soll auch die Thematik der heutigen Predigt sein. Gottes Versöhnungsangebot an uns Menschen. Und ich möchte euch einladen, diesen Schatz zu heben. Er ist riesengroß und ich habe wirklich versucht, das Wichtigste dort herauszustellen heute für diese Predigt. Und möchte euch mit wiederum in den Kolosserbrief nehmen. Auch Paulus kommt in seinen Briefen, in denen er in den Gemeinden das Evangelium verkündet, immer wieder auf dieses eine Thema, das Versöhnungsangebot Gottes, das letztlich das Evangelium ausmacht. Und ich möchte euch einladen, mit mir einmal Kolosser 1 aufzuschlagen, die Verse 19 bis 23. Kolosser 1, die Verse 19 bis 23. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf der Erde als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Lass mich zu Anfang einmal kurz nochmal klären, wo Paulus diese Verse in seinem Brief platziert hat. Er beginnt diesen Brief an die Kolosser damit, dass er Gott einen Dank ausspricht und ihn dafür anbetet und verherrlicht, dass die Kolosser über einen echten und wahren Glauben verfügen. Dieser Glaube äußert sich durch den Glauben an die Person Jesus Christus, durch die resultierende Nächstenliebe, durch eine Hoffnung, die sie haben. Es ist ein Glaube, der im Wort Gottes gegründet ist. Es ist ein Glaube, der auf dem Prinzip der Gnade beruht. Und dann sagt Paulus ihnen mit den Konjunktionen, deshalb, damit und in dem, dass ihr Glaube wachsen soll. Weil sie diesen Glauben haben, sollen sie deshalb in der Erkenntnis Gottes wachsen, damit sie ein Gott wohlgefälliges Leben leben können und das in einer dankbaren Haltung für die Errettung durch Jesus. Und dann nimmt Paulus diesen Jesus und stellt ihn in den absoluten Mittelpunkt des ganzen Geschehens auf der Erde. Und er zeigt, dass Jesus niemand Geringeres als der Schöpfer selbst ist, in dem, für den und durch ihn alles geschaffen ist, was auf dieser Erde, was im gesamten Universum existiert. das ist der Jesus. Und mit dem einen Vers vor dem heutigen Predigttext stellt Paulus dann auch klar, dieser Jesus ist nicht nur Herr des gesamten Universums, sondern dieser Herr ist auch Gott und Herr und das Haupt einer jeglichen Gemeinde. Jesus ist die absolute Autorität und damit schlägt er diese Brücke nun zu den Kolossern. Und er ist das Zentrum des Universums und das Zentrum und Haupt einer echten gläubigen Gemeinde. Und das möchte ich ganz besonders betonen, einer echten, gesunden Gemeinde. Denn längst trifft leider das nicht immer auf alle Gruppierungen oder Kirchen zu, die sich christlich nennen, dass Jesus wirklich Mittelpunkt und das Haupt einer solchen Gemeinde ist. Oft werden menschliche Vertreter an Gottes Stelle gesetzt oder verdrängen sogar Jesus. Und Paulus will ihnen das klar machen, nein, Jesus ist sowohl Herr des Universums als auch Herr dieser Gemeinde. Und in dieser Gipfelerstürmung kommt Paulus jetzt eigentlich oben an und präsentiert jetzt den Kolossern das Evangelium. Es ist die Kernbotschaft, dass der Mensch durch Gott gerettet wird und das durch ein Opferwerk Christi am Kreuz. Und wir können das zentrale Thema der Bibel eigentlich folgendermaßen nennen. Gott der Vater steht Gott den Sohn, um eine feindliche, sündige und rebellische Menschheit mit sich selbst durch das Erlösungswerk zu versöhnen. Das ist Kernbotschaft der Bibel. Und diesen Versöhnungsakt möchte ich mit euch einmal heute betrachten. Doch Versöhnung als solches ist eigentlich, weil das ein so großes Feld hat, nur eines von eigentlich 5 Schlüsselwörtern, die die Bibel benutzt, um die Errettung der Menschheit darzustellen. Und ich möchte euch da einmal ganz kurz mit reinnehmen, was die Bibel alles unter Errettung versteht. Und sie nimmt 5 verschiedene Bilder, um uns das zu verdeutlichen, was eigentlich unsere Ausgangsposition ist und was eigentlich Ziel der Rettung ist. In der Rechtfertigung schaut die Bibel auf uns Menschen aus einer juristischen Perspektive. Der Mensch steht vor Gott als ein Angeklagter und er wird vollkommen gerecht gesprochen. Das ist die Lehre der Rechtfertigung. In der Lehre der Erlösung finden wir ein Bild der Sklaverei. Der Sünder steht vor Gott als ein Sklave und er wird vollkommen losgekauft und freigekauft. In dem Bild der Vergebung sehen wir, der Sünder steht als ein Schuldner aus einer wirtschaftlichen oder finanziellen Perspektive vor Gott und seine Schuld wird komplett beglichen. Und dann nutzt die Bibel auch das Bild einer Adoption und sagt, der Mensch oder der Sünder ist vor Gott als ein Fremder und er wird zu einem Sohn. Und letztlich das 5. und darauf wollen wir uns heute einmal fokussieren, es ist die Versöhnung. Der Mensch, die Folie ist leider weggesprungen, der Mensch steht vor Gott als ein Feind und er wird zum Freund gemacht. Kompletter Frieden seitens Gott ist garantiert. Und wenn es auch 5 verschiedene unterschiedliche Begriffe sind, so macht die Bibel eins deutlich, entweder ganz oder gar nicht. Es geht nicht, dass du vor Gott rechtfertigt bist, aber nicht sein Kind bist. Und es geht auch nicht, dass du noch immer ein Sklave der Sünde bist, aber Gott sagt, du bist jetzt mein Freund. Auch wenn die Bibel diese 5 Bilder verwendet, so macht sie doch eins deutlich. Entweder alle 5 Aspekte treffen auf dein Leben zu oder keines von den beiden. Und als ich darüber nachgedacht habe, bin ich wirklich in Anbetung und Staunen nochmal gefallen, was eigentlich Errettung wirklich bedeutet. Wir sind rechtfertigt worden, wir sind erlöst worden, uns ist vergeben worden, wir sind zu Söhnen Gottes gemacht worden und er hat uns komplett zu seinen Freunden gemacht. Diesen Gott, ja, gilt es anzubeten. Und ich möchte euch mitnehmen jetzt nochmal in die Passage, die heute unseren Predigtext ausmachen wird. Und ich möchte sie in 3 Punkte gliedern, weil Paulus hier den Kolossern 3 Aspekte der Versöhnungslehre mitgeben will. Es ist einmal Gottes Wohlgefallen an der Versöhnung, es ist Gottes Ziel, das er mit der Versöhnung beabsichtigt und letztlich ist es der Beweis der Versöhnung. In der englischen Sprache kann man sich das gut an 3 Ps merken. Das ist einmal God's Purpose, Pleasure, dann Purpose and Proof. 3 Ps könnt ihr euch gerne merken. Lass uns nochmal die Verse 19 bis 20 lesen. denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl das, was auf Erden, als auch das, was im Himmel ist. Wenn wir diese Verse aus dem Zusammenhang einmal betrachten, sehen wir, dass hier eine gewisse Fokusverschiebung ist. Paulus hat gerade Jesus groß dargestellt als den Schöpfer, als den Herrn des gesamten Universums. Durch ihn, für ihn, in ihm ist alles geschaffen worden. Jesus bleibt noch immer zentrale Figur dieser Verse, aber jetzt sehen wir eine andere Perspektive. Wir blicken aus dem Blickwinkel des Vaters, Gott des Vaters auf Christus. Und wir sehen, dass Gott der Vater ein Wohlgefallen hatte, seinem Sohn die komplette göttliche Autorität zu geben. Es steht außer Frage, dass Jesus kompletter Gott ist. Und die Fülle Gottes war nicht nur irgendwie um ihn herum oder hat ihn irgendwie umgeben. Paulus sagt es in 2. Korinther 5,19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnt. Und das müssen wir festhalten. Gott ist in Jesus und Jesus selbst ist Gott. Und Jesus ist vollkommener Gott, er war vollkommener Gott und er wird auch immer vollkommener Gott sein. Und nur weil Jesus diese Eigenschaft hat, weil er selber Gott ist, ist er in der Lage, das, was wir gerade in diesem Lied in der Zwischenzeit besungen haben, tatsächlich auch auszufüllen. Er ist es, der mit einer Hand den Vater in die Hand nimmt und mit der anderen Hand den sündigen Menschen und am Kreuz führt er beide Parteien zusammen. Und das kann er nur, weil er vollkommen Mensch war, aber sündlos und weil er vollkommen Gott war. Und das macht Paulus den Kolossern hier ganz klar. Jesus ist und war Gott. Und genauso wie Gott Wohlgefallen hatte, in Jesus sich ganz zu präsentieren, zeigt er auch, dass Gott genauso Wohlgefallen hatte, diesen Jesus für dich und mich zu opfern. Und lass es mich einmal drastischer ausdrücken. Es gefiel Gott, seinen eigenen Sohn am Kreuz auf Golgatha für dich und mich verbluten zu lassen. Und damit zeigt uns Paulus dieses Herzenanliegen Gottes. Seltener denn je können wir an dieser Stelle sehen, wie Gottes Herz ist. Er liebt uns Sünder und opfert seinen eigenen Sohn für dich und mich. Es ist und bleibt die größte Liebeserklärung, die uns Gott tatsächlich machen kann. Doch jetzt haben wir so viel schon über Versöhnung gesprochen. Und ich möchte dich mal fragen, was bedeutet eigentlich Versöhnung? Nun, man kann es folgendermaßen definieren. Versöhnung ist eine Änderung eines Zustandes. Es ist ein Wechsel innerhalb einer Beziehung, die anfangs von tiefster Feindschaft geprägt war und jetzt in völliger Harmonie da ist. Es ist von tiefster Feindschaft zu einer absoluten Harmonie und Freundschaft gewechselt. Und die Bibel macht uns klar, und das hatten wir auch heute schon in der Eingangspassage von Arthur gehört, das ist unsere Ausgangslage. Unsere Ausgangslage ist die absolute Verlorenheit und Feindschaft vor Gott. Und bei dem Versöhnungsakt müssen wir eins unbedingt festhalten. Und das ist ganz entscheidend, um das zu verstehen. In dem Versöhnungsakt ist Gott derjenige, der versöhnt, und der Mensch derjenige, der versöhnt wird. Denn wenn man das nicht versteht, und das passiert leider bei vielen Menschen, passiert Folgendes. Wir denken, wir können Gott irgendwie begegnen und hätten irgendein Argument oder würden mit ihm an einen Verhandlungstisch kommen und hätten wirklich eine Basis, mit der wir argumentieren könnten. Die Bibel zeigt an dieser Stelle ganz deutlich, Gott ist es, der versöhnt, wir werden versöhnt. Wir haben keine Chance, vor Gott in irgendeiner Art und Weise zu bestehen. Und das unterscheidet den christlichen Glauben übrigens von allen anderen Religionen. In allen anderen Religionen versucht der Mensch, diesen Berg zu erklimmen, um zu seinem Gott zu kommen und mit ihm auf eine Ebene zu kommen. Aber nur der christliche Glaube offenbart uns einen Gott, der von diesem Berg selbst zu uns herunterkommt. Weil wir nichts hätten, was wir ihm irgendwie vorbringen könnten. Gott selbst ist es, der diese Blockade zwischen Mensch und ihm aus der Welt räumt. Und diese Blockade ist die Sünde. Ja, Sünde, ein Wort, das immer weniger verwendet wird und das vielleicht etwas sehr Unangenehmes ist, wenn es thematisiert wird. Jeder Mensch ist sich vielleicht ein bisschen bewusst, dass er Sünde hat, aber so wirklich glauben tut er es vielleicht nicht in seinem Leben. Und er hofft, dass es vor einem heiligen Gott vielleicht irgendwie mal ausreichen wird, dass seine guten Taten doch noch irgendwie überwiegen werden. Und schon längst ist auch dieses Bewusstsein bei den Menschen raus, dass Sünde etwas ist, was sie tatsächlich von Gott trennt. Und Sünde ist und bleibt aber das größte Kernproblem. Und ich bin froh, dass Paulus hier diesen Weg nicht ausgespart hat. Und mit den Versen 21 und 22 leitet er nämlich genau diesen zweiten Punkt ein. Und ich lade euch, den auch nochmal wirklich mitzulesen, weil das etwas ist, was jetzt dich und mich ganz persönlich betrifft. Auch euch, die ihr einst entfremdet und freundlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wir haben im ersten Aspekt gesehen, Gott hat ein Wohlgefallen, dem Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist eigentlich das Ziel der Versöhnung? Und Paulus wird jetzt an dieser Stelle ganz persönlich. Von diesem universellen Versöhnungsangebot Gottes richtet er sich jetzt direkt an die Kolosser. Und ich bin mir sicher, dass diese Stelle und diese Passage an uns heute, die wir 2000 Jahre später in diesen Räumen sitzen, genauso eine Gültigkeit hat. Auch euch hat er nun versöhnt. Doch warum ist Versöhnung zwingend notwendig? Schonungslos und ganz unverblümt zeigt nämlich Paulus diesen Ausgangspunkt, den die Kolosser eigentlich vor der Wiedergeburt hatten. Liebe Gemeinde, um das Evangelium in seiner Kernbotschaft zu verstehen, ist es wichtig, dass wir unsere Ausgangsposition vor Gott erkennen. Gott sieht uns in unserer Ausgangsposition als Entfremdete, feindlich Gesinnte und voll böser Werke. Das ist deine und meine Ausgangsposition. Es gibt nichts, womit wir Gott in irgendeiner Weise beeindrucken könnten. Wir sind Menschen, die gegen Gott rebellieren, die nichts mit ihm zu tun haben wollen und die letztlich auch nichts Gutes hervorbringen können. Und Römer 3 widmet gleich mehrere Verse in dem Kapitel, in dieser Passage, die es einfach so deutlich machen. Wir Menschen haben vor Gott keine Chance. Und da möchte ich uns einmal als Gemeinde, als diejenigen, die hier dienen, die täglich hier sind, einfach mit reinnehmen. Und euch sagen, liebe Gemeinde, diese Botschaft gilt es an den Mann zu bringen. Diese Botschaft müssen wir in unseren Liedern, in unseren Kindergeschichten, in unseren Predigten oder sonstigen Beiträgen der verlorenen Menschheit weitergeben. Der Mensch ist in einem feindlichen, sündigen und verlorenen Zustand vor Gott. Warum ist das so wichtig? Und das möchte ich ganz besonders betonen. Denn Sünde, sie ist das Kernproblem unserer Beziehung zu Gott. Und wenn wir dem Menschen einen Jesus verkaufen, der einfach nur ihr Freund werden will, der einfach nur ihnen ein Bedürfnis nach Gemeinschaft stillen möchte, oder dass Jesus ein Problemlöser deiner Ehe, deiner finanziellen Probleme oder Gesundheit ist, dann degradieren wir Jesus zu einem einfachen Problemlöser oder zu einem Nice-to-have-Objekt, der dir vielleicht die Tür in eine Gemeinde öffnet. Aber damit haben wir niemals das Kernproblem der Sünden dem Menschen offenbart. Und versteht mich nicht falsch, dieser Jesus kann das alles lösen. Er ist in der Lage, all diese Probleme zu lösen. Doch das Kernproblem des Menschen, woraus alle anderen Probleme resultieren, ist dieser sündige und feindige Zustand vor Gott. Wolfgang Bühner, ein deutscher Evangelist und Polizist mehrerer Bücher, sagte einmal in seiner Predigt Folgendes: Würden wir von der Kanzel häufiger das Evangelium predigen, hätten wir auch weniger Fälle in der Seelsorge. Und damit sprach er genau diese Illusion an, die häufig von der Kanzel verkauft wird. Jesus, dein bester Freund, einfach einer, der deine Probleme löst. Und wenn Menschen einfach nur mit diesem Anspruch an Jesus herangehen, werden sie schnell merken, dass sie dort enttäuscht werden, weil Probleme vielleicht gar nicht weg sind, von denen sie sich erhofft hatten, dass sie weg sein werden. Nein, Jesus möchte an ein Kernproblem gehen. Und wenn er das Kernproblem gelöst hat, dann will er auch alle deine anderen Probleme lösen. Und da möchte ich dich wirklich dazu aufrufen, wenn du das Evangelium teilst, beginne mit dieser einen Botschaft. Der Mensch ist ein Feind, ein Fremder und böse vor Gott. Und das gilt für jeden Menschen, egal welche Ethnie, Nation oder Sprache. Doch Gott sei Dank, liebe Gemeinde, gibt es eine zweite Seite der Medaille und zu der möchte ich jetzt kommen. Der Mensch in seinem sündigen Zustand hat aber eine Chance, dort wegzukommen. Und Arthur hat es schon in den Einleitungsworten gesagt, es gibt eine Lösung für dieses Kernproblem. Und Gott selbst ist es, der dieses Problem löst. Und in diesen Versen zeigt uns Paulus, was eigentlich Ziel der Versöhnung Gottes mit uns Menschen ist. Und es ist kein geringeres als, und jetzt halte dich fest, dich heilig, tadellos und unverklagbar vor sein Angesicht zu stellen. Liebe Gemeinde, es gibt keinen größeren Kontrast in diesem gesamten Universum als diese beiden Verse. Ein feindlich gesinnter Mensch, der entfremdet ist, der vollkommen in seinen bösen Werken ist, wird durch das Versöhnungsangebot Gottes zu einem heiligen, zu einem tadellosen und zu einem unverklagbaren Menschen dargestellt. Und du fragst dich vielleicht, wie kann das sein? Bin ich damit gemeint? Ist das tatsächlich etwas, was ich auch für mein Leben in Anspruch nehmen kann? Da möchte ich dich darauf hinweisen. Gott ist es, der noch immer hier die Instanz hat. Ja, es ist möglich, weil Gott es bewirkt. Es ist nicht deine Anstrengung, es ist Gott, der es bewirkt. Aber, und das zeigt uns Paulus hier auch in diesen Versen, diese Versöhnung hat einen Preis, und zwar einen sehr hohen Preis. Gott ist nicht einfach einer, der einen Schlussstrich zieht und gesagt, ich habe den Wunsch, diese Menschen an mich zu nehmen, sie sind sündig, ach komm, passt schon, ich mache ein Auge zu. Und ich ziehe einen Schlussstrich und das wird schon gut sein. So ist Gott nicht. Und leider degradieren wir Gott tatsächlich häufig oder Menschen zu einem solchen Gott. Wenn Menschen gefragt werden, warum Gott sie einmal in den Himmel aufnehmen sollte, sagen sie, ja, ich habe zwar vielleicht ein paar Sünden getan, aber das Gute war ja da und ich hoffe, Gott wird schon ein Auge zudrücken. Nach dem Sinne, er wird bestimmt hier meine Rechnung verloren haben und dann wird das schon passen. Nein, Paulus zeigt auch den Kolossern, liebe Kolosser, ihr habt zwar dieses Versöhnungsangebot bekommen, aber dieses Versöhnungsangebot Gottes hatte einen Preis. Und da zeigt es ihnen, dass dieser Preis von Jesus selber gezahlt worden ist. Im Alten Testament gab Gott dieses Angebot an die Menschen, dass sie für ihre Sünden ein Tier opfern konnten. Und doch zeigt die Bibel, dass dieses Opfer der Tiere eigentlich nur zeitlich begrenzt war. Es konnte Sünde nicht hinwegnehmen und nicht vergeben, sondern sie konnte zudecken. Und das gesamte Alte Testament schreit eigentlich nach diesem einen Opfer, das endlich mal in der Lage ist, tatsächlich die Sünden komplett zu vergeben. Und wir kommen im Neuen Testament in den Evangelien und sehen endlich diese Lösung, die wir in Christus haben. Jesus, der Sohn Gottes, hat für dich und mich diesen Preis bezahlt. Und Paulus sagt es ganz deutlich in den Versen 20 und 22. Durch das Blut seines Kreuzes und in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und wir merken, Blut und Tod sind Begriffe, die Paulus hier gezielt einsetzt, um den Kolossern einfach deutlich zu machen. Und um es auch dir und mir deutlich zu machen, diese Versöhnung hatte einen Preis und dieser Preis wurde von Jesus bezahlt. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, wo stehen gerade diese Verse? Paulus hat einige Verse zuvor diesen Christus näher beschrieben und es ist kein geringerer als der Schöpfer des Universums, der für dich und für mich dort am Kreuz hängt. Niemand Geringeres als dieser Jesus ist es, der deinen Preis und meinen Preis bezahlt hat. Und das Ziel dieser Versöhnung, und das ist das Schöne, ist, um dich heilig, tadellos und unverklagbar vor sein Angesicht zu stellen. Und als wäre diese Nachricht nicht schon so wunderbar, setzt die Bibel sogar noch einen drauf. Die Bibel sagt, achtet einmal auf den Zeitpunkt. Wann hat euch Gott denn eigentlich versöhnt? Paulus schreibt es den Römern in Kapitel 5 in den Versen 8 bis 10. Und achtet mal genau auf das Timing der Versöhnung. Römer 5, 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Tod. Jesus versöhnt, unser Gott versöhnt uns, als wir noch nicht mal das Interesse daran hatten und noch nicht mal die Bitte hatten, mit ihm versöhnt zu werden. Gott ist in Vorzahlung gegangen und hat seinen Sohn für dich und mich geopfert, der du eigentlich noch ein Feind Gottes warst und vielleicht sogar noch bist. Und damit zeigt die Bibel uns eins auf. Die Liebe Gottes ist Quelle der Versöhnung und nicht erst die Folge der Versöhnung. Gott liebt dich nicht erst, nachdem er für dich gestorben ist und nachdem du sein Erlösungsangebot angenommen hast, sondern weil Gott dich geliebt hat, hat er dieses Versöhnungsangebot dir und mir zur Verfügung gestellt. Die Liebe Gottes ist Quelle und nicht Folge der Versöhnung. Die Folge ist ein neuer Status vor Gott. Und das möchte Paulus auch den Kolossern so klar machen. Der neue Status vor Gott als Heilige, als Tadellose und Unverklagbare. Der Teufel hat keinen Anspruch mehr auf dich. Er kann dich nicht mehr anklagen. Und das zeigt Paulus den Römern auch nochmal im 8. Kapitel. Und er sagt es, wer soll denn anklagen? Ihr seid doch durch Christus rechtfertigt worden. Das ist der neue Status. Ja, und dann blicke ich auf mein Leben, aber stelle fest, dass in meinem Alltag ziemlich viel und weit davon entfernt ist, heilig, tadellos und unverklagbar zu sein. Und deshalb brauchen wir auch nach unserer Wiedergeburt, nachdem wir dieses Geschenk angenommen haben, noch immer Gottes Gnade und Vergebung und seine Führung durch den Heiligen Geist. Doch der Status hat sich geändert und das ist das Entscheidende vor Gott. Das ist das, was Arthur am Anfang sagte, wir haben Christi Gerechtigkeit angezogen. Gott blickt auf dich durch seinen Sohn und er war heilig, tadellos und unverklagbar. Und das sind auch wir, wenn wir an das Versöhnungswerk Gottes glauben. Und in dem Prozess der Heiligung, in unseren alltäglichen Handlungen, möchte die Bibel uns dazu ermutigen, uns immer wieder zu prüfen und das Bild von Jesus auch in unseren Handlungen zu verwandeln. Wir sind und bleiben Sünder, auch nach der Versöhnung. Aber der Unterschied ist, wir sind begnadigte Sünder. Und abschließend möchte ich dir nochmal den dritten Punkt einleiten und dich fragen, oder vielleicht fragst du dich, wem gehört eigentlich diese Versöhnung? Wem kommt diese Versöhnung zugute? Was muss ich eigentlich tun, um diese Versöhnung in Anspruch zu nehmen? Und wir haben betrachtet, Gott hat ein Wohlgefallen an der Versöhnung. Gott hat ein Ziel mit der Versöhnung und wir kommen zum letzten Punkt, dem Beweis der Versöhnung. Und den finden wir in Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung und unter dem Himmel und dessen Diener ich, Paulus, bin. Und vielleicht klangen diese Verse, die wir gerade beleuchtet haben, vielleicht für dich zu wunderbar. Es kann doch nicht sein, dass ein Gott sich selbst mit mir versöhnt und ich gar nichts dafür tun muss, dass ich das Geschenk einfach so annehmen darf. Und du hast vielleicht den Haken gesucht und hier haben wir ihn. Ja, scheinbar schreibt Paulus, es liegt an mir, dass ich festhalte, dass ich mich nicht abbringen lasse. Und was passiert eigentlich, wenn ich mich abbringen lasse? Was wird denn passieren, wenn ich es nicht schaffe, aus meiner Anstrengung tatsächlich dran zu bleiben? Nun, diese falschen Rückschlüsse oder Annahmen und Befürchtungen möchte ich dir nehmen. Zugegebenermaßen, wenn man diesen Vers liest, ist tatsächlich dieses Versöhnungsangebot an eine Bedingung geknüpft. Und sie ist es auch. Aber ich möchte dir zeigen, wie diese Bedingung erfüllt werden kann und welche Rolle eigentlich der Mensch darin spielt. Paulus leitet diesen Vers mit dem Wort wenn ein, eine Konjunktion, die eine Bedingung erstellt. Und um das zu verstehen, was er jetzt aussagen möchte, muss ich euch nochmal auf die Schulbank drücken und einmal in den Griechischunterricht mit reinnehmen. Und ihr dürft einmal kurz Platz nehmen und einmal zuhören, denn um diese Aussage zu verstehen, muss man tatsächlich einen Blick in die griechische Grammatik führen. Dort wird eine solche Verwendung eine Bedingung ersten Grades genannt. Was ist damit gemeint? In der griechischen Grammatik gibt es eine Möglichkeit, ein Argument oder eine Bedingung zu erstellen, um des Argumentes willen, wovon aber jeder weiß, diese Bedingung kann eigentlich hundertprozentig gar nicht zutreffen. Sie ist eigentlich komplett falsch. Lass es mich an einem Beispiel erklären und ich denke, jeder von uns wird diese Verse kennen. In 1. Korinther 15, Vers 13 sagt Paulus den Korinthern Folgendes. Und er möchte einmal aufzeigen, was es eigentlich bedeuten würde, wenn Christus tatsächlich nicht gestorben wäre. Und er macht es mit folgenden Versen. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und er benutzt genau diese grammatikalische Struktur und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, und wir dürfen die Klammer hinzusetzen, kann gar nicht der Fall sein, denn er ist auferstanden. Also wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, Klammer auf, gibt sie aber, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und dann sagt er in Vers 14 auch nochmal, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, Klammer auf, er ist aber auferstanden, deshalb ist diese Bedingung als völlig absurd darzustellen. So ist unser Glaube vergeblich und auch euer Glaube wäre vergeblich. Und die Bibel sagt nein. Und Paulus reißt diesem Argument einige Verse später den Boden unter den Füßen weg und sagt, Christus ist auferstanden. Das ist eine Möglichkeit, in der griechischen Sprache diese Konjunktion zu verwenden. Und eine andere, und das ist die, die hier im Kolosser zutrifft, ist eigentlich genau das Gegenteilige. Man stellt eine Bedingung auf oder eine Annahme in dem vollen Bewusstsein, dass diese Bedingung auch 100% erfüllt wird. Wenn Paulus also den Kolossern hier schreibt, wenn ihr fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, so kann in Klammern gesetzt werden und davon gehe ich hundertprozentig aus, dass ihr es bleiben werdet und nicht abkommen werdet, dann seid ihr heilige, versöhnte und unverklagbare Menschen vor Gott. Griechischunterricht zu Ende. Das ist das, was Paulus hier ausdrücken will. Und sein eigentliches Argument, was er hier zeigen möchte, ist, der Glaube an Jesus Christus und sein stellvertretendes Erlösungswerk ist die Bedingung und auch gleichzeitig der Beweis, dass Versöhnung für einen Menschen in Anspruch genommen werden kann. Es ist allein der Glaube, der rettet. Und in Römern gibt er hier nochmal diesen zentralen Schlüsselvers. Ihn, Römer 3, Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt und jetzt kommt's, das wirksam wird durch den Glauben. Den Kolossern sagt also Paulus folgendermaßen, wenn ihr im Glauben fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, und daran habe ich keinen Zweifel, dann gelten für euch die Zusagen, dass ihr heilig, tadellos und unverklagbar als Versöhnte vor Gott steht. Warum kann ich mir sicher sein, dass Paulus genau das so meint? Nun, er hat den ersten Mal einen echten Glauben bereits schon am Anfang bestätigt. Und Paulus bestätigt auch im weiteren Verlauf des Briefes den Kolossern immer wieder und sagt, ich freue mich, ihr seid fest im Glauben. Und er zeigt ihnen nochmal im zweiten Kapitel, was sie alles in Christus für eine Stellung haben. Und er zeigt ihnen, Christus hat euren Schuldschein ans Kreuz geheftet und er hat darüber triumphiert. Und es gibt nichts, was euch anklagen kann. Und diese Sicherheit dürfen wir als Christen haben, dass ein echter Glaube ein Glaube ist, der durchhält, ein Glaube ist, den Gott durchtragen wird. Und diese Garantie gibt uns Jesus selber. Derjenige, der sich als verlorenen Sünder an Gott wendet und ihn anbetet, ihn macht Gott zu einem Versöhnten, zu einem Rechtfertigten, zu einem Erlösten, zu einem Vergebenen und zum Sohn. Und merkt ja eins, Jesus selbst gibt diese Garantie, dass an diesem Status nichts mehr geändert wird. Johannes 10, die Verse 28 bis 30. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Der Beweis für die Versöhnung ist ein echter und anhaltender Glaube. Diesen Glauben kann dir nur Gott schenken. Und ein echter Glaube kennzeichnet sich darin, dass er festhält. Und dass auch wenn du fällst, du wieder durch Gottes Gnade aufstehst. Das ist echter biblischer Glaube. Und ich möchte abschließend einmal die beiden Zuhörergruppen, die hier vielleicht im Raum sitzen, einmal nochmal direkt ansprechen. Wenn du zu der ersten Gruppierung dazugehörst, die dieses Versöhnungswerk Gottes noch nicht angenommen haben, dann hoffe ich dir, dass diese Verse dir gezeigt haben, was für eine unfassbare Liebe der Schöpfer des Universums zu dir hat. Als du in deinem sündigen Zustand noch nicht mal das Interesse vielleicht zeigst, an diesem Gott irgendetwas zu haben, hat er bereits für dich den Preis bezahlt. Niemand Geringeres als der Schöpfer des Universums selbst hat am Kreuz sein Blut für dich vergossen. Und dieses Angebot steht. Und das Einzige, was du tun musst, ist eine völlige Kapitulation in deinem Herzen. Dass der Mensch erkennen muss, ich bin sündig vor Gott und ich habe keine Chance. Ich habe nichts, was ich an diesen Verhandlungstisch vor Gott bringen kann, damit er mich irgendwie annehmen kann. Es ist allein das Blut Jesu Christi, was für uns die Rettung bezahlt hat. Und Gott hat alles dafür getan, damit dein Leben wieder zurück oder eigentlich zu der Bestimmung kommt, zu der du geschaffen worden bist. Gott hat nämlich ein Interesse, mit dir zu leben. Und du sollst ihn anbeten und er möchte mit dir und in dir leben. Und allen anderen Zuhörern, die dieses Versöhnungsgebot schon angenommen haben, möchte ich einfach nochmal dies mitteilen. Lass uns in eine absolute Anbetung vor diesen Gott kommen. Ich muss sagen, die Lieder, die wir gerade gesungen haben, haben mich wirklich sehr bewegt, weil die einfach so gepasst haben. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und nicht an diese Unschuld, an diese Schuld der Menschheit an uns anhält? Wo ist ein Gott wie dieser Gott, liebe Gemeinde? Lass uns diesen Gott anbeten und predige dir das Evangelium jeden Tag aufs Neue. Luther sagte einmal, er predigt das Evangelium immer und immer wieder, weil er Angst hat, dass die Christen abends schlafen gehen und morgens schon vergessen haben, wer sie eigentlich mal waren. Und die Bibel möchte nicht, dass wir an dieser Stelle uns immer unsere alten Sünden bewusst werden, sondern die Bibel möchte uns eins zeigen, dass wir auf unseren Zustand vor der Wiedergeburt blicken und er uns in die Anbetung Gottes führt, weil wir wissen, dass durch das Blut Jesu Christi wir erlöst sind, wir rechtfertigt sind, wir befreit sind, wir zu Söhnen Gottes und zu Freunden Gottes gemacht sind. Und diesen Gott gilt es anzubeten. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Und ich lade euch ein, diesen Gott nun anzubeten.